Ihr Lieben, einen herzlichen Gruß von meiner Frau. Ich wurde schon gefragt, wo ist sie denn? Es ist wie immer, wir müssen getrennt marschieren und vereinschlagen. Meine Frau gestaltet heute den Zeltkerbe-Gottesdienst in Kelsterbach mit und singt dort im Chor. Und da wäre ich normalerweise auch, wenn ich heute nicht die Freude hätte, wieder einmal hier zu sein. Es gibt mehr zu sehen, als wir denken. Es gibt mehr zu sehen, als wir denken. Apostelgeschichte 1,8 haben wir ja jetzt schon in neuer Sprache gehört. Ich sage es im alten Lutherdeutsch. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Ein berühmter Geistlicher hatte einen Traum. Er war gestorben. Sicher gibt es angenehmere Träume, als den eigenen Tod mitzuerleben, aber es war halt so. Ein Engel führt ihn vor das Tor der Hölle. Der Geistliche fragt: Gibt es hier Katholiken? Der Teufel antwortet: Viele. Gibt es hier Evangelische? Die Antwort: Viele. Gibt es hier Pietisten? Die Antwort: Viele. Gibt es hier Charismatiker? Die Antwort: Viele. Gibt es hier Menschen aus Bruchköbel, die zur Nazarenergemeinde sich halten? Manche. Entsetzt wendet sich der Geistliche dem Engel zu. Der führt ihn nun von der Höllenpforte zur Himmelspforte. Dort empfängt ihn Petrus. Petrus, gibt es hier Katholiken? Antwort: Keine. Gibt es hier Evangelische? Die Antwort: Keine. Gibt es hier Pietisten? Die Antwort: Keine. Gibt es hier Charismatiker? Die Antwort: Keine. Gibt es hier Mitglieder und Gäste der Nazarenergemeinde in Bruchköbel? Die Antwort: Keine. Nachdenklich sieht Petrus den Geistlichen an und sagt: Hier gibt es nur Christen. Haben Sie es? Liebe Freundinnen und Freunde, an Pfingsten betont der Heilige Geist die Einheit der Christen, nicht die Spaltung. Und ich habe Ihnen heute etwas mitgebracht, was Sie sonst so von mir nicht kennen, was ich sonst nur in Gemeindegottesdiensten unserer Kirche anhabe. So sieht meine Uniform aus. Schauen Sie, dieser Talar, und deswegen habe ich ihn mitgebracht, hat hier einen Zipfel. Er hat hier einen Zipfel. Er hat hier einen Zipfel. Er hat hier einen Zipfel. Sehen Sie das Zipfelchen? Und da oben hat er auch einen Zipfel. Und alle die Zipfel zusammen ergeben den Talar. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen will? Nicht die einzelnen Zipfeln sind das Ganze, sondern das Ganze besteht aus vielen Zipfeln. Daraus wird tatsächlich ein Talar. Und es bleibt der Satz aus der Naturwissenschaft: Das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile. Wenn ich das, was Gott mir in meiner Glaubensgemeinschaft an Erkenntnis geschenkt hat, wenn ich das für das Ganze halte, liege ich immer daneben. Immer. Ich darf das, was mir in meiner Glaubensgemeinschaft geschenkt wurde von Gott, einbringen in das Ganze. Ich kann nicht plötzlich diesen Zipfel hier abschneiden und sagen, den gibt's nicht. Oder diesen hier. wegtun. Nein, ich darf das, was meine Glaubensgemeinschaft ausmacht und was mir vermittelt wurde in meiner Glaubensgemeinschaft, einbringen in das Ganze. Das darf ich, das soll ich und das muss ich sogar. Was ich nicht darf, ich darf nicht meinen Teilzipfel für das Ganze halten. Dann liege ich immer daneben. Und schauen Sie, mit dem Talar ist das so eine Sache, ohne Spiegel. Ach, ich habe einen Knopf gefunden. Und diesen Knopf, ja, den werde ich auch sicher in ein Loch reinbringen. Ja, ich bringe ihn rein. Sehen Sie, so ist das mit unserem Glauben. Irgendwo knöpfen wir an. Und dann können wir Knopf für Knopf weiter gut knöpfen. Aber sehen Sie was? Gucken Sie mal. Gucken Sie mal genau hin. Am Ende stimmt's nicht. Ja? Am Ende stimmt's nicht. So, das konnte ich Ihnen viel besser wie mit Worten mit meinem Talar erklären. Das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile. Das Ganze ist so groß, dass kein Mensch mit seiner Glaubenserfahrung es abdecken könnte. Kein einzelner Mensch und keine einzelne Denomination. Wenn ich den ersten Knopf falsch knöpfe, indem ich das Teil, was mich Gott hat erfahren lassen an Wahrheit, an Erkenntnis für das Ganze halte, wie es bei mir in meiner Glaubensgemeinschaft praktiziert wird, wenn ich das mache, knöpfe ich den ersten Knopf falsch. Und wenn der erste Knopf falsch geknöpft ist, kann ich ganz gut die Reihenfolge weiterknöpfen. Am Ende stimmt es nicht. Steht nicht in der Waage. Erstens, ihr werdet, steht hier, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Rechnen Sie eigentlich noch damit? Rechnen Sie damit, dass der Heilige Geist wirklich in Sie hineinfällt, durch Sie hindurch diese Welt zum Guten verändern will, dass Sie Frieden hineinbringen in entfriedete Verhältnisse, in Ihrer Familie, in Ihrer Nachbarschaft? Rechnen Sie noch damit, dass der Heilige Geist durch Sie das Reich Gottes jetzt in unserer Zeit unter den Menschen, die geradezu vor Gott auf der Flucht sind, errichten will? Wissen Sie, für mich war das völlig normal in meinem Dienst, dass ich abends immer zwischen 800 und 2000 Menschen vor mir hatte. Die Zeiten sind vorbei in Deutschland. Das schafft keiner mehr. Ausnahmesituation, wenn aus ganz Deutschland irgendwo zusammengerufen wird, aber einfach mal ein Zelt aufbauen in Frankfurt oder auch mir aus in Gelnhausen, dann sitzen 800 oder 2000 Leute Abend für Abend 15 Tage in diesem Zelt, das ist vorbei. Hat der Heilige Geist sich nun verabschiedet? Macht der Heilige Geist jetzt Urlaub vielleicht bei Hugo und Elaine? Und hier ist er nicht mehr. Das sei ferne, liebe Schwestern und Brüder. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ich auch. Und die Losung meiner Bruderschaftszugehörigkeit in der Hilian-Bruderschaft ist genau die, die mir zugesprochen wurde. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Halleluja, so ist das. Ihr werdet, ihr. Hier steht nicht, vielleicht lässt sich Gott das einfallen, euch die Kraft des Heiligen Geistes zu schicken. Hier steht, ihr werdet. Das ist Gewissheit. So, und jetzt gehen die meisten unter sich und sagen, oh wei, hat der eine Ahnung, wie es in mir aussieht? Wenn der liebe Gott bei seinen Christen nur die aussuchen würde, die immer alles richtig machen, die nie einen Fehler gemacht haben, nie gesündigt haben, dann stünde er allein da in dieser Welt. Petrus wäre jedenfalls nicht dabei. Paulus auch nicht. Und wollen Sie antreten gegen Petrus und Paulus? Ich nicht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das sagt Jesus uns zu. Erschrecken wir jetzt? Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere unter uns, ich habe noch nie Feuerzungen erlebt. In anderen Sprachen zu beten, war mir noch nie vergönnt. Fragen Sie sich vielleicht jetzt, bin ich denn vielleicht gar kein richtiger Christ, keine richtige Christin? Ach, ihr Lieben, es gibt wirklich manche Christen, die treiben solche Fragen um und um. Vielleicht gehören sie dazu oder einige von euch, dann hört gut hin. Paulus sagt, das Sprachengebet ist die geringste aller Gaben. Und ich kenne Gemeinden, die halten das für das Größte, was es gibt. Die liegen schon mal falsch. Die geringste aller Gaben ist das Sprachengebet. Es ist der Heilige Geist, der euch in alle Wahrheit führt und nicht irgendwelche Glossolalie-Erkenntnisse. Wenn wir das Herzensgebet immer wieder beten, Herr, zeige mir, was ich tun soll, solange Sie noch den Mut haben, mich einzuladen, werden Sie diesen Satz immer wieder von mir hören. Meine geheime Lebenslosung, Herr, zeige mir, was ich tun soll. Wenn wir dann auf unsere innere Weisung, die uns der Herr durch den Heiligen Geist nämlich zukommen lässt, hören, und wenn wir dann nicht nur hören, um zu überhören, sondern wenn wir hören, um zu handeln, dann sind wir auf der richtigen Spur. Dann kann und wird der Heilige Geist uns immer mehr und mehr durch unser Leben hindurchführen. Immer mehr. Immer öfter und immer klarer erkennen wir, was Gott von uns erwartet. Es wird auch uns immer bewusster, wo wir versagt haben. So wie es Petrus bewusst wurde, Paulus bewusst wurde, Luther bewusst wurde. Ich armer, stinkender Madensack, hat er mal sagen müssen. Luther, Originalzitat. Ich erkenne, wo ich versagt habe. Aber dann starre ich nicht wie das Kaninchen auf die Schlange. Versagt, versagt, versagt. Ich habe gesündigt, gesündigt, gesündigt. Ja, und weiter? Wir wissen dann, wohin mit diesem Versagen. Wir wissen dann, wohin mit unserer Sünde. Aber wissen Sie, und das ist dramatisch, bis in die innerste Christenheit hinein geschieht da gar nichts mehr. Wir sündigen fröhlich drauf hin, erschrecken dann vielleicht drüber und das war's. Aber da steht ja nicht, ihr sollt einen geheimen Tresor aufschließen und eure Sünde da reinpacken und abschließen. Da steht, ihr sollt sie zum Kreuz von Golgatha bringen und abgeben, als wäre sie nie geschehen. Und dann werdet ihr wieder durchlässig für den Heiligen Geist, liebe Schwestern und Brüder, denn unvergebene Schuld, das ist wie Mauersteine, das habe ich Ihnen auch schon mal gezeigt. Die bauen sie um sich herum und der Turm wird immer größer und immer größer und irgendwann sind wir eingemauert von unserer Sünde und Schuld und der Heilige Geist weht an dieser Mauer vorbei und wir bekommen wirklich nichts mehr mit. Die Mauer muss abgebrochen werden, damit der Heilige Geist in unseren Geist hineinwirken kann, in unsere Seele hineinreden kann, unsere Hände in Bewegung setzen kann, unseren Mund öffnet. So ist das. Weg mit der Sünde. Was habt nichts mehr mit zu tun. Gott hätte doch im Himmel bleiben können, wenn wir unsere Sünde in der Welt konservieren sollen. Aber er hat sich aufgemacht, hat die Sicherheit der Ewigkeit verlassen, ist kleiner und kleiner geworden, als Kind in Bethlehem zur Welt gekommen und hat dieses verfluchte Kreuz nach Golgatha geschleppt und sein Leben unter größten Schmerzen hergegeben, auf dass wir die Sünde nicht mehr behalten, auf dass sie nicht mehr in unserer Seele rumoren kann, nicht mehr unsere Psyche durcheinander bringt, uns nicht mehr krank werden lässt. Nicht alle Krankheit kommt daher, aber manche wäre vermeidbar. Wir wissen dann, wo wir Jesus um Vergebung bitten dürfen und auch müssen. Und macht es doch, macht es doch. Ihr könnt euch die ganzen Besuche hier morgens sparen am Sonntag, wenn ihr eure Sünde behalten wollt, wenn ihr sie konservieren wollt. Und wenn wir das so handhaben, dass das leise Wehen des Heiligen Geistes, der kommt nicht immer mit Feuerzungen, es war nicht jeden Sonntag Pfingsten in Jerusalem, der kommt nicht immer durch gewaltiges Brausen, das kann passieren, doch. Aber das ist die Ausnahme. Das haben die Jesus-Leute damals zu Jesu Zeiten auch nur ein einziges Mal so erlebt. So ist es jedenfalls berichtet. In dieser Weise. Aber wenn die Mauern abgebaut sind und das leise Wehen des Heiligen Geistes unsere Herzen, unsere Seelen, unseren Verstand erreichen kann, dann dürfen wir entdecken, welche spezielle Gabe habe ich eigentlich, wenn ich schon nicht in Sprachen beten kann? Was heißt denn, wenn ich schon nicht in Sprachen beten kann, ist sowieso die geringste aller Gaben. Denkt immer dran. Seht, die einen sind zur besonderen Nächstenliebe berufen. Die dürfen dann vor allem sich hineinopfern, indem sie für ihre Nächsten da sind. Andere sind zur Gemeindeleitung berufen. Die müssen nicht unbedingt auch alle diakonischen Dienste in der Gemeinde wahrnehmen, sondern die leiten die Gemeinde. Wieder andere sind zu Evangelistinnen oder Evangelisten berufen. Aber doch nicht alle von uns sind Evangelisten. Da könnte ich ja daheim bleiben. Braucht ich nicht mehr herzukommen. Aber wenn Sie mich einladen, dann rufen Sie einen Evangelisten hierher. Das merken Sie schon an der ganzen Weise der Verkündigung. Ich spiele ja hier kein Theater. Ich habe nicht geübt vorm Spiegel. Verehrte liebe Freundinnen und Freunde, nicht jeder muss Evangelistin oder Evangelist sein, aber einige sind dazu berufen. Manche haben auch doppelte Berufung. Bei mir ist es wie zwei Flächen ein und derselben Hand, dass ich als Evangelist auch ganz diakonisch von Gott eingesetzt werde, in der Lebenswende zum Beispiel. Eben in besonderer Weise in der Diakonie sind einige von euch berufen, ganz bestimmt. Ihr müsst nur rausfinden, wie. Und das müssen dann nicht die ganz großen Heldentaten sein. Ihr müsst nicht morgen eine Diakoniestation aufbauen oder ein Krankenhaus. Vielleicht ist es für die Nachbarin, die nicht mehr richtig gehen kann. Vielleicht ist es für den Menschen, der schlecht sieht, indem man sagt, ich komme mal rüber, ich lese dir mal die Zeitung vor. Ja, so geringe Sachen? Doch, nur wer im Kleinen treu ist, wird auch das Große erleben. Einige sind auch zum Sprachengebet berufen, doch. Aber ich sage es Ihnen jetzt, es darf in der Gemeinde das Sprachengebet nur eingesetzt werden, wenn ein Mensch da ist, eine Frau oder ein Mann, der das Sprachengebet auslegen kann. sonst wird es für die Gemeinde tödlich. Sonst bricht nämlich in der Gemeinde das totale Chaos aus, weil jeder, der irgendwelche Laute formuliert, dann sagen kann, ich weiß, wie es weitergeht. Und dann kommt es in der Regel, und das können Sie ständig in Deutschland auch mitverfolgen, zu Machtkämpfen und zu Spaltungen. Dann wird nämlich der Heilige Geist, liebe Schwestern und Brüder, instrumentalisiert. Das geht dann nach dem Motto, ich und der Heilige Geist haben beschlossen. Haben Sie die Reihenfolge? Nicht der Heilige Geist hat beschlossen und ich führe aus. Ich und der Heilige Geist. Dann wird der Heilige Geist missbraucht, liebe Schwestern und Brüder. Und ich sage Ihnen das jetzt, der größte Missbrauch in der Christenheit ist nicht der sexuelle, der ist schlimm genug, sind wir uns einig. Der größte Missbrauch ist, wenn Christen sich anmaßen, andere Christen abzustrafen und den Katholiken als Evangelikale zu erklären, ihr seid nicht fromm genug und die Katholiken sagen, ihr habt keine Heiligenverehrung, also kommt ihr sowieso nicht in den Himmel. Dann haben wir schon das Chaos. Die Berufung auf den Heiligen Geist wird dann zu einem geistlichen Missbrauch. Der Heilige Geist führt nicht zur Trennung, sondern zur Sündenerkenntnis. Der Heilige Geist führt in eine Einheit in Vielfalt. Und dann sagt Paulus ja was völlig Überraschendes und das müsste uns doch alle eigentlich aufatmen lassen. Die größte Gabe des Heiligen Geistes ist die Liebe. Na, ich vermute einmal, hier sitzt niemand unter uns, der nicht irgendeine kleine oder größere Ecke in seinem Leben hat, wo er lieben kann. Augustin leitet davon ab, liebe und dann mache, was du willst. Aber ohne den Heiligen Geist wird daraus ganz schnell, ich mache, was ich will. Nein, liebe und dann mache, was du willst. Und wissen Sie was? In dem Augenblick, wenn daraus wird, mache, was du willst, ich mache, was ich will, wendet sich der Heilige Geist mit Grausen ab. Da haut er wirklich ab. Und er ist schneller weg, wie man denken kann. Der ist wie ein flüchtiges Reh. Zweitens, ihr bekommt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird. Und jetzt frage ich Sie mal, wer will sich von uns diesem Wunder widersetzen? Oder wollen sie gar nicht? Wollen sie nicht? Open your heart, öffne dein Herz. Und jetzt sage ich Ihnen ein weiteres Geheimnis. Es gibt dabei weder groß noch klein. Ich habe vor einigen Wochen einen Mann beerdigt. Er war eine gesellschaftliche Größe. Wie viele Auszeichnungen hat er erhalten? Viele christliche Werke hat er neben seiner verantwortlichen Position im Beruf ehrenamtlich geleitet. Dieser Mann war sich nicht zu schade, viermal im Jahr zu uns in die Lebenswende zu kommen und Infobriefe einzutüten, zu falten, ins Kuvert zumachen, Briefmarke drauf. Und dann sagt er irgendwann verschmitzt lächelnd, die in Frankfurt am Main trage ich aus, das sind einige hundert. So können wir Porto sparen. Und nachts um 1.30 Uhr ist er in Frankfurt am Main höchst fertig mit Austragen. Und als er zum Bahnhof kommt, fährt kein Bus mehr und kein Zug mehr. Und so ist er die 12 Kilometer nach Hause gelaufen und war um 1.30 Uhr dann schließlich in der Nacht zu Hause. Erfahren habe ich diese Geschichte nicht von ihm. Nein, er hat sie nicht rumgeplappert. Seine Frau hat mir die Geschichte bei der Vorbereitung meiner Traueransprache erzählt. Und warum erzähle ich Ihnen jetzt diese Geschichte? Wenn jemand unter uns hier sitzt und denkt, der Heilige Geist ist nur etwas für Reichsgottes-Spezialisten ab Familie Haas aufwärts, den Namen kann ich halt, von da sage ich Ihnen mal als Beispiel. Ja? Wenn jemand unter uns denkt, die Reichsgottes-Spezialisten sind berufen zum Heiligen Geist und von ihm erfüllt zu werden, dann irrt er. Dann sage ich Ihnen, wie groß oder klein unsere Lebensaufgaben sind, spielt in der Ewigkeit überhaupt keine Rolle. So wie die Zeit auch keine Rolle mehr spielen wird. Gott erwartet doch von uns alle nicht das Gleiche. Gott erwartet nur eine einzige Angelegenheit, dass sie treu sind. Treu in dem, was ihnen aufgetragen ist. Das erwartet Gott. Dass wir uns bei dem, was wir tun, leiten lassen durch seinen Heiligen Geist. Das erwartet Gott. Von dir, von ihnen und von mir. Groß oder klein, sage ich Ihnen noch einmal, sind keine Begriffe, die im Himmel wichtig wären. Liebe Freundinnen und Freunde, lassen wir uns ganz neu inspirieren durch Gottes Geist. In unserem alltäglichen Leben, wo von uns welche Gabe gefordert wird. Und dann bekommt unser Leben eine ganz neue, wunderbare Qualität. Es hinterlässt Fußabdrücke in der Ewigkeit. Drittens und letztens, ihr geht und werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und geht hin, ja? Und werdet meine Zeugen sein. Liebe Freundinnen und Freunde, der frühere Leiter der Hessen-Nassauischen Kirche, der Kirchenpräsident Steinacker, der wurde in einem interreligiösen Dialog mit der Aussage konfrontiert, Juden, Mohammedaner und Christen glauben doch alle an einen Gott. Seine Antwort hat alle mich auch damals verblüfft. Wir glauben, hat Professor Steinacker geantwortet, alle an einen Gott, das ist wahr, aber nicht an den gleichen. Haben Sie? Viele Mohammedaner belächeln uns, ihr Christen betreibt doch viel Götterei. Ihr Christen betet zu 3 Göttern. Lasst euch, liebe Freundinnen und Freunde, nicht verunsichern. Natürlich glauben wir nur an einen Gott. Aber dieser Gott hat viele Seiten. So wie doch jeder von uns auch viele Seiten hat, oder? Ich bin Friedrich Meisinger, der Ehemann. Ich bin Friedrich Meisinger, der Vater. Ich bin Friedrich Meisinger, der Opa. Ich bin Friedrich Meisinger, der Evangelist. Ich bin Friedrich Meisinger, der Vorstandsvorsitzende des Vereins Lebenswende e.V. Und doch bin ich eine Person, oder sehen Sie hier mehrere stehen? Steht da lauter Meisingers vor Ihnen? Als Ehemann bin ich nicht Vorstandsvorsitzender, sondern da bin ich Ehemann. Aber alle Seiten zusammen, wie die Zipfel beim Talar, ergeben das Ganze. Alle Seiten zusammen ergeben eine Person. Gott, der Vater, steht für die ganze Schöpfung. Gott, der Sohn, hat unsere Schuld und Sünde übernommen. Gott, der Heilige Geist, führt uns mit unserem Leben zum Ziel. Haben Sie es? Geht nicht um 3 Götter. Das sind 3 Seiten des einen großen Gottes. So So lasst uns mit unserem Leben zum Zeugnis werden. Ich bitte euch, verkriecht euch nicht in eure Himmelsburgen sonntags morgens. Verkriecht euch nicht in ein schön oder auch vielleicht weniger schön gestaltetes Zuhause, sondern werd durchlässig, auf dass der Heilige Geist sagen kann, du bist meine Zeugin, du bist mein Zeuge. Wie wir mit der Schöpfung zum Beispiel umgehen, liebe Freundinnen und Freunde, macht für Menschen den Blick auf den Schöpfer frei. Wenn wir hier einfach hirnlos in den Tag hineinleben, ist da kein Zeugnis. Wie wir unsere Sünde Jesu abgeben, lässt Menschen erkennen, wer Jesus ist. Wenn die Leute den Eindruck haben, wir sind sowieso auch nur Leute, die machen, was sie wollen, bestimmt nicht. Wie wir uns leiten lassen durch den Heiligen Geist, lässt Menschen erkennen, wie ihr eigenes Leben zum Ziel kommen kann. Wir brauchen Menschen als Zeugen der Großtat Jesu am Kreuz für uns Menschen. Und ich hätte eine Bitte. Darf ich die aussprechen? Ja. Werden wir doch alle ganz neu zu Hinweisschildern auf die Ewigkeit. Mit dem Leben, das wir leben. Erfüllt durch den Heiligen Geist in den kleinen und großen Dingen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.